So, guten Morgen, herzlich willkommen. Ich begrüße euch mal in eurem eigenen Gemeindehaus ganz herzlich. Ich hoffe, ihr habt eine friedliche Nacht gehabt, einigermaßen. Ja, ich würde gerne mit einem Gebet beginnen. Großer Gott, Gott des Friedens, darüber wollen wir miteinander nachdenken und das tun wir in deiner Gegenwart und sind froh und dankbar darüber, dass du ein Gott des Friedens bist und dass du mit deinem Geist unter uns bist. Und wir bitten dich, dass du diese Zeit und diese Gemeinschaft segnest. Amen. So, nachdem wir uns gestern mit solchen Begriffen wie Shalom befasst haben und über Haltungen nachgedacht haben, die es braucht für eine Kultur des Friedens und ihr heute Nacht die Verhaltensweisen meditiert habt, was ich euch gestern Abend noch ausgeteilt habe. Nee, das könnt ihr weglegen, das ist für irgendwann anders. Heute Vormittag geht es um gewaltige Vorstellungen. Und die zwei Stichworte darunter, ein Mythos, der Mythos der erlösenden Gewalt und ein Blick nicht nur in die Bibel. Wenn wir über die Frage nachdenken, Kultur des Friedens, was bedeutet das eigentlich? Dann geht es, und das schwingt ja immer mit, auch gestern Abend in manchen Austauschrunden, dann geht es ja schnell um die Frage von Gewalt, Krieg, Gewaltfreiheit. Und das ist ein Aspekt, den wir heute Nachmittag ein bisschen schärfer noch in den Blick nehmen wollen, unter diesem Stichwort funktioniert Friede. Heute Vormittag also eher ein, wie soll ich denn sagen, es geht mir darum, mal darüber nachzudenken, was ist denn, heute redet man gerne vom Narrativ. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so ein Begriff ist, der jetzt modern geworden ist. Es gibt bestimmte Narrative, also eine bestimmte Geschichte, der man folgt oder wie etwas erklärt wird. Unter diesem Stichwort Narrativ läuft heute ganz viel. Und wenn man so will, ist das, was ich heute Morgen mit euch bedenken möchte, auch hat etwas mit einem Narrativ zu tun, also mit einer Erzählung, die etwas erklären soll. Wir haben uns gestern also mit diesem Shalom-Begriff vertraut gemacht. Da habe ich euch ja nichts Neues erzählt. Und ich lese aber nochmal so diese Übersetzungen, in welchen Begrifflichkeiten und Vorstellungen findet sich eigentlich in der Bibel, im Hebräischen zumindest, der Begriff Shalom. Also Frieden, Freundlichkeit, Heil, Wohlergehen, Wohlbefinden, Wohlstand, Gedeihen, Glück, Heil sein, also unversehrt sein, Leben, genug haben, Zufriedenheit, Genugtuung, befriedigt sein. So, das haben wir gestern angeschaut. Und es ist klar, das war gestern ja auch klar, die Welt ist nicht immer so. Die Welt ist, wie sie ist, da gibt es sehr viel erbärmlich viel Unfrieden, Unfreundlichkeit, Unheil, Unzufriedenheit, Ungerechtigkeit und so weiter und so fort, Misstrauen und so. Und ich weiß nicht, was ihr für Filme guckt, so. Aber vielleicht guckt ihr manchmal einen Krimi oder einen Thriller oder so irgendetwas. Also Horrorfilme sind jetzt nicht so meine Kategorie, die ich angucke. Und Katastrophenfilme eigentlich auch nicht so. Aber manchmal so ein Krimi oder ein Thriller oder so, das kann ich mir schon mal antun. Dann geht meine Frau aber aus dem Raum. Wobei ich also jetzt nicht so ein wilder Fernsehschauer oder Filmgucker bin. Aber worum es geht, ist das Grundprinzip von diesen Filmen. Jetzt sollte eigentlich das da kommen, genau. Also das Grundprinzip von diesen Filmen ist, da ist ein Guter, ein Netter, ein und so weiter, ein Freundlicher. Und er lebt friedlich vor sich hin und er ist sympathisch und dann ist da ein Böser. Und er ist fies und er ist gemein und er ist habgierig oder brutal und gewalttätig. Und der versucht, den Guten fertig zu machen. Und der Gute fängt natürlich an, sich zu wehren. Also erst leidet er und dann fängt er an, sich zu wehren. Und der Konflikt heizt sich auf. Und am Ende kommt es zu dem, was kommen muss, große Showdown. Also ich meine, ich gucke schon immer mal so auch James-Bond-Film und irgendwann so im letzten Viertel, das kommt ja dann sehr ausgedehnt, da gibt es viel Feuer und viel Explosion und viel und so weiter und so fort. Also der Punkt ist, jetzt ist der Punkt, da hilft nur noch Gewalt. Und auch der Gute wird gewalttätig. Aber natürlich nur, um dem Bösen das Handwerk zu legen. Also, ich vermute mal, ihr selbst wenn ihr das nicht so jeden Tag so einen Film guckt oder so, aber ihr kennt die Story. Und das Interessante ist, selbst Kinderfilme, selbst Zeichentrickfilme funktionieren genau nach dem Muster, nach dieser Story. Oder Computerspiele, also das ist jetzt auch nicht meine Welt, aber. Und die haben alle diese eine Botschaft. Und die lautet: Gewalt. Irgendwas stimmt hier in meiner Reihenfolge nicht. Genau, das habe ich was vertauscht. Die Botschaft lautet: Gewalt erlöst den Guten von dem Bösen. Und das ist normal. Ich habe im Internet einen Beitrag gefunden vom Zentrum der Gesundheit, was immer das ist, müssen wir jetzt nicht nachgucken. 80% aller im deutschen Fernsehen gezeigten Programme enthalten Gewalt. 80%. Eine Studie zu 2500 Gewaltakten, die im Fernsehen, in Filmen und so weiter oder in Sendungen gezeigt werden. Die zeigt, in nur 4% der Filme werden gewaltfreie Konfliktlösungsmodelle diskutiert. Und in 50%, also in der Hälfte von diesen 2500, die untersucht wurden, da tut Gewalt nicht weh. Da tut Gewalt nicht weh. Also das kommt nicht vor. Das tut weh, natürlich, aber das wird nicht gezeigt. Das wird nicht vermittelt im Film. Und in über 70% aller gezeigten Gewaltakten kommt der Täter ungestraft davon. Der Psychiater Manfred Spitzer sagt: Wir zeigen den Kindern, es gibt sehr viel Gewalt, es gibt keine Alternative. Und sie tut nicht weh, die Gewalt, und der Täter kommt meistens davon. Der Psychiater sagt, das ist eine Bankrotterklärung unserer Erziehung. Also ich nehme mal an, dass die Zahlen jetzt in Österreich nicht so viel anders sind als in Deutschland, wenn man diese Untersuchung hier anstellen würde. Also ja, gut. Ja, das ist natürlich vielleicht schlecht, aber naja, gut. Das ist die universale Story. Und diese Story wird von Generation zu Generation geglaubt und weitergegeben. Walter Wink, jetzt, bitte? Ja?
Das ist vielleicht ein MEI-Problem, aber glaubst du nicht, dass vielleicht die Medien die Realität darstellen?
Dass die Medien nur?
Dass die Medien die Realität werden. Eltern weitergeben. Die Gewalt in den Familien, die passiert, Gewalt in den Schulen, die passiert. Dass das für die Kinder ja nichts Ungewöhnliches ist, was sie da sehen,
ja.
Dass das in einem Alltag entspricht. Was ist ein NEI-Problem? Aber
also, das ist also ganz klar, greifen Medien etwas auf, was in der Gesellschaft da ist. Der Punkt ist, dass Medien auf der einen Seite, natürlich heute reden wir von Klickzahlen, früher haben wir von Einschaltquoten geredet, das macht man beim Fernsehen immer noch, aber dass die Dramatisierung, die Skandalisierung Klicks bringt, also auf gut Deutsch Geld bringt. Und Medien greifen auch diese Dinge auf und spiegeln sie sozusagen zurück in die Gesellschaft und verstärken sie damit. Das heißt, ein Kind, was in einer Familie aufwächst, wo es keine Familiengewalt gibt, kriegt es aber trotzdem mit. Also das ist richtig, natürlich, das kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Und trotzdem denke ich, wir müssen uns ja auch klar machen, wenn wir über Konflikte und so weiter reden. Ich weiß nicht, wie oft ihr einen Konflikt habt, wo ihr sagt, das ist ein Konflikt. Manchmal sagt man ja, naja, haben wir uns gestritten oder Meinungsverschiedenheit oder so. Aber man muss ja auch sagen, dass die meisten Konflikte, jetzt auch zum Beispiel in der Familie oder auch in der Gemeinde, ich habe es einmal erlebt, dass Gewalt angewandt wurde in einer Gemeinde. Aber dass die meisten Konflikte ja durch Gespräch, da brüllt man mal oder irgendetwas, aber die meisten Konflikte werden ja im Gespräch, im dann doch wieder aufeinander hören und so gelöst, sage ich jetzt mal. Also mit anderen Worten, es ist ja nicht so, dass alle unsere Konflikte zwangsläufig zu Gewalttaten führen oder so. Und das erleben die Kinder ja auch. Red?
Ist mit Gewalt jetzt nur körperliche Gewalt gemeint oder ist da jetzt sprachliche Gewalt oder Gewalt mit Worten auch?
Ja. Also hier in der Untersuchung ist es physische Gewalt. Aber da kann man natürlich nochmal, das ist nochmal ein Aspekt, wo fängt Gewalt an? Sprachliche Gewalt auch im Sinne von jemand, was weiß ich, ablocken, fertig machen, also verbal oder so. Es gibt auch verbale Gewalt, wir können von struktureller Gewalt reden und so weiter. Die Untersuchung bezieht sich auf physische Gewalt. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Okay, aber es kommt vielleicht wieder. Ihr hakt einfach ein, wenn es irgendwo klemmt und ihr mich nicht versteht. Und dann schauen wir, dass wir miteinander vorwärts kommen. Diese Geschichte, Gewalt erlöst den Guten von dem Bösen. Diese Geschichte nennt Walter Wink den Mythos der erlösenden Gewalt. Und das ist das, was oft als Ultima Ratio bezeichnet wird. Aber für Walter Wink ist diese sogenannte Ultima Ratio eine Gottesfrage. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Das Buch liegt da hinten aus. Ihr kriegt gleich nochmal das Bild zu sehen von dem Buch. Hier ist ein Zitat von Walter Wink, der sagt, dieser Glaube an die erlösende Kraft von Gewalt, das heißt, dass der Gute von dem Bösen erlöst wird durch Gewaltanwendung, das ist die eigentliche Religion unserer Zeit, sagt er. Nämlich, wonach greifen wir in der höchsten Not? Das ist die Frage. Wonach greifen wir in der höchsten Not? Wonach rufen wir in der höchsten Not? Wonach wir rufen, das ist unser Gott, sagt Walter Wink. Und das, ich habe hier irgendwie meine Folien vertauscht. Aber dieses Zitat wollte ich euch hier noch vorstellen. Dieser Mythos, also der Mythos der erlösenden Gewalt, spricht an Gottes Stelle. Er hört nicht darauf, dass Gott spricht. Der Gott dieses Mythos ist nicht der unparteiische Herrscher aller Nationen, sondern er ist ein Stammesgott, der als Götze verehrt wird. Das sagt Walter Wink im Blick darauf, dass er feststellt, Nationalismus, also extremer Nationalismus, fußt auf Gewalt, auf genau dieser Erklärung, auf genau dieser Story. Das heißt, Nationalismus bedient sich dieser Gewaltgeschichte. Sein Symbol ist nicht das Kreuz, sondern das Fadenkreuz eines Gewehrs. Das heißt, alles, was nicht so ist, wie wir hier meinen, dass es sein muss, wird sozusagen mit mehr oder weniger Gewalt verdrängt oder wie auch immer. Also dieser Mythos bietet nicht Vergebung oder dieser Gott bietet nicht Vergebung, sondern Sieg. Seine gute Nachricht ist nicht die unbedingte Liebe zum Feind, sondern die endgültige Vernichtung des Feindes. Rettung bedeutet bei ihm nicht die Verwandlung des Herzens, sondern eine erfolgreiche Außenpolitik. Ich würde das jetzt in Anführungszeichen setzen, aber das ist so, wie ich es im Buch vorgefunden habe. Der Mythos ist Götzendienst. Er ist Gotteslästerung und er ist unermesslich beliebt. Wie und womit das zusammenhängt und wie der Weg Jesu, sein Buch heißt ja, so jetzt sind wir aber in der richtigen Reihenfolge, sein Buch heißt ja von der Verwandlung der Mächte. Und in diesem Buch schildert Walter Wink also diese, für ihn auch diese Entdeckung dieses Mythos von der, was er Mythos der Gewalt nennt, von der erlösenden Gewalt. Und darauf beziehe ich mich jetzt in dem, was jetzt kommt. Und was für mich faszinierend war, weil ich das noch nie so nebeneinander gesehen habe, sind die beiden Erzählungen, die wir in 10 Minuten oder so uns anschauen werden. Nämlich eine biblische Erzählung und eine außerbiblische Erzählung. Walter Wink, wie kam der darauf? Vielleicht das ganz kurz. Er hat unter anderem sich in Chile während der Diktatur von Pinochet und auch in Südafrika in der Zeit der Apartheid mit dem Thema Gewalt und Gewaltfreiheit auseinandergesetzt und Anwendung von Gewalt untersucht. Und daraus ist dieses Buch ist eigentlich sein Lebenswerk, wenn man so will, eine Theologie der Gewaltfreiheit entwickelt. Und die zentrale Einsicht ist, die ist jetzt nicht speziell Walter Wink, sondern das haben andere auch schon erkannt, Gewalt lässt sich nicht mit Gewalt aus der Welt schaffen, weil sie genau das bestärkt und verstärkt, was sie eigentlich bekämpfen will. Und weil die Menschen, die mit Gewalt kämpfen, genau zu dem werden lässt, was sie eigentlich überwinden wollen. Zu Gewalttätern, die neue Gewalt erzeugen. Es gibt, vielleicht sollte ich das mal kurz hier an der Stelle schon einflechten, die Brücke ist das Gemeindezeitschrift in Deutschland, also die mennonitische Gemeindezeitschrift. Die ist jetzt gerade vorgestern gekommen und dreht sich ums Thema Traumata heilen. Und darin ist sind eigentlich 2 Artikel, ich habe da auch eine Buchbeschreibung gemacht, zu dem Buch Heilsam mit traumatischen Erlebnissen umgehen. Das ist ein wichtiges Thema und wer dieses Buch zur Hand nimmt, wird ein Modell entdecken oder finden da drin, wo es um den Kreislauf der Gewalt geht, wie Gewalt neue Gewalt hervorbringt. Also das ist jetzt nur so ein kleiner Literaturhinweis an der Stelle. Okay. Ich denke, wir versuchen mal, diese Mythosgeschichte jetzt ein bisschen zu betrachten. Ein Mythos. Der ist nicht zu, was ist das eigentlich, ein Mythos? Er ist nicht zu verwechseln mit Sagen und Märchen und Legenden, sondern das Wort stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Erzählung. Es ist eine Rede, die Rede, eine sagenhafte Geschichte, aber nicht im Sinne einer Sage, sondern hier wird etwas erzählt von Göttern, Heroen, Dämonen, Begebenheiten von der Vorzeit der Welt werden erzählt, und im Grunde genommen drehen sie sich darum, dass sie etwas erklären wollen, dass sie etwas erklären darüber, wie die Welt entstanden ist, wie sich das mit den Menschen verhält, wie sich das mit den Göttern verhält. Jede Kultur hat ihre Mythen, und sie erzählen oder vermitteln Wertvorstellungen. Also das, was eine Kultur, was in einer Kultur wichtige zentrale Werte sind. Und sie deuten, Mythen deuten auf, auch auf religiöse Weise die Welt. Sie bieten ein Weltbild, ein Götterbild, ein Menschenbild. Und damit sind sie eigentlich Lerngeschichten oder auch Lehrgeschichten. Es sind Erzählungen, die den Menschen helfen sollen, ihre Welt und ihr Verhalten und so weiter zu verstehen. Sie liefern Handlungsanleitungen. Und aus diesen Mythen sind in allen Kulturen Bräuche, Rituale, Traditionen entstanden. Der Mythos der Gewalt, also ist jetzt keine Überraschung, was jetzt kommt, denke ich. Der Ausgangspunkt ist die Annahme, dass Gewalt eine schreckliche, aber eine unvermeidliche und eine bedauerliche Notwendigkeit ist. Denn es ist nur fair und gerecht, dass das, was von den Guten, das ist ja dann die große Frage, was von den Guten als böse definiert wird, mit allen Mitteln, also mit aller Gewalt, zu bekämpfen und zu besiegen ist. Das ist der Ausgangspunkt. Da kann man sich natürlich ganz schnell fragen, wer definiert denn, was böse ist und was gut ist? Das kann eine ziemlich kritische Frage sein, weil nur an dem Stichwort von sind Menschen, die Gewalt anwenden, sind das Freiheitskämpfer? Sind das Terroristen? Also heute werden ja mittlerweile werden ja alle Menschen, die irgendwie sich gegen irgendwas auflehnen, naja, alle ist jetzt auch übertrieben, aber die Menschen werden ganz schnell kategorisiert als Terrorist. Seit 2001, spätestens da, wenn du jemanden als Terrorist einsortierst, dann ist Gewalt gerechtfertigt. Das ist fast ein Automatismus. Der Ursprung ist, also dieses Mythos, also der Ursprung, dass Gewalt eine schreckliche, aber eine unvermeidliche, bedauerliche Notwendigkeit ist. Walter Winkel hat also viele Mythen studiert, also sich die Dinge angeschaut, und er sagt, nahezu alle Zivilisationen und Kulturen erklären den Beginn ihrer Existenz. Also woher kommt dieses Land? Es gibt sogar eine bayerische Version, woher die Bayern kommen und so weiter. Aber das beginnt immer auch mit Schöpfungsgeschichten. Und diese Schöpfungsgeschichten, also das ist sozusagen der Ursprung. Da weiter zurück kann man jetzt nicht in der eigenen Geschichte, in der eigenen Kultur, im eigenen Volk. Schöpfungsgeschichten. Und die Feststellung ist, dass die Einzelheiten, die diese verschiedenen Schöpfungsgeschichten, die es überall in der Welt, in den verschiedensten Kulturen gibt, je nach Entstehungsort und Entstehungszeit sich zwar auch sehr unterscheiden, aber es gibt ein Muster, das eigentlich alle aufweisen. Und das ist das Muster. Die meisten Mythen beginnen mit der Beschreibung eines Kampfes zwischen den Kräften des Bösen, das sind die anderen natürlich, und den Kräften des Guten. Die Guten sind immer wir. Die Kräfte des Bösen erscheinen übermächtig. Warum? Weil sie Übeltäter sind, die nicht vor Betrug, vor Lügen, vor Falschheit, Ungerechtigkeit und brutaler Gewaltanwendung zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Und demgegenüber sind die Kräfte des Guten mit ihren Eigenschaften und Grundsätzen, also wie Güte, Anstand, Ehrlichkeit, Liebe, Mitgefühl, die sind im Nachteil. Und in diesem Kampf drohen schließlich die Kräfte des Bösen zu siegen. Und an diesem Punkt angekommen, da sehen sich die Kräfte des Guten gezwungen, eigentlich entgegen ihrer eigenen Absichten, und werden dem Bösen mit brutaler Gewalt entgegenzutreten. Und damit fallen sie gleichzeitig auch auf die gleiche Stufe, wenn man so will, wie das, was sie bekämpfen wollen. Sie bedienen sich der gleichen Mittel wie die bösen Kräfte und sie gebrauchen zerstörerische, tödliche Gewalt. Aber der Punkt ist, diese Gewalt ist berechtigt, denn sie ist erlösende Gewalt, sie erlöst von dem Bösen. Sie strebt nur danach, das Gute durchzusetzen. Und wenn sie dieses Ziel erreicht hat, dann werden die eigentlichen Werte, für die man steht, also Gerechtigkeit, Wahrheit, dann wird man sich wieder darauf besinnen und entsprechend handeln. Walter Wink sagt, das ist das Grundmuster, was er in sozusagen allen Schöpfungsgeschichten dieser Welt, Schöpfungserzählungen, die den Ursprung und die Welt deuten und Gott deuten und wie das mit dem Menschen eigentlich alles zusammenhängt. Das ist das Grundmuster. Und er findet und er sagt, im Grunde genommen, diese Erzählung, dieses Grundmuster findet sich in allen Geschichtsbüchern wieder. Jedes Volk erzählt seine Geschichte anhand von Gewaltanwendung, von Kriegen. Also ich kann mich in meinem Geschichtsunterricht waren das immer Kriegsdaten, die man lernen musste. 333 bei Jesus Keilerei und solche Sachen. Ne? Und das klingt ja auch, naja. Die erlösende Gewaltanwendung, die dem Bösen ein Ende machen wird, die wird ja unterschiedlich bezeichnet, wird auch oft beschönigend umschrieben. Also aktuell ist das die militärische Sonderoperation, ne? Oder man nennt es bewaffnete Auseinandersetzung oder auch so ein schöner Begriff, der in Afghanistan, zumindest in Deutschland, gerne gebraucht wurde. Es ist ein robuster Einsatz. Andere nennen das militärischer Befreiungskampf oder militärische Operation oder es sind Unabhängigkeitskämpfe oder Kriege oder es ist ein gerechter Krieg und so weiter und so fort. Also es gibt unterschiedliche Umschreibungen für das, was wir hier so als Grundmuster vorfinden. Und was ein Problem in der Erzählung auch ist, wenn das Gute letztendlich gegen das Böse sich verteidigt, es besiegt, und wenn der Friede, das Gute wiederhergestellt ist, das klingt so wie, das ist das zwangsläufige Ergebnis, oder das, nicht das zwangsläufige, aber das ist das Ergebnis. Und damit endet die Erzählung. Der Punkt ist aber, damit endet die Geschichte nicht, sondern in der Realität geht es oft anders weiter oder häufig oder meistens geht es anders weiter als im Film. Der Film endet, jetzt ist alles wieder gut, der Böse ist besiegt und James Bond schwimmt irgendwo mit seiner und so, ne? Egal. In der Realität sieht es aber so aus, also beispielsweise, oder dass aus den Unterdrückten, die jetzt Gewalt angewandt haben und sich befreit haben gegen ein böses Regime von mir aus, dass die oft selbst zu Unterdrückern werden im Nachgang. Also Nicaragua ist so ein Beispiel mit Daniel Ortega, die Sandinistas, ist mittlerweile ein brutaler Diktator. Und die Erzählungen und die Filme, die enden mit dem Sieg des Guten, aber was das auf der anderen Seite, und da bin ich jetzt bei der Gewaltspirale, was das auf der anderen Seite an Traumatisierung, an Verletzung auslöst und wieder zu neuer Gewalt führt, das bleibt unerzählt. Das fällt unter den Tisch. So, und von daher hat der Mythos der erlösenden Gewalt eine verführerische Macht, sagt Walter Wink. Er blendet die tatsächlichen Konsequenzen aus. Er vermittelt die Illusion, dass ein gerechtfertigter Gebrauch von Gewalt auf irgendeine Weise das Böse aus der Welt schafft. Und es mag Unterschiede geben, das muss man anerkennen, zwischen sogenannter berechtigter Gewalt und niederträchtiger Gewalt. Aber so oder so, im Endeffekt, wird mittels Gewaltanwendung über Gut und Böse entschieden. Und das muss man sich auch klar machen, weil man immer die Frage stellen muss, wer definiert, was gut ist und was gerecht ist und was richtig ist. Wer definiert das? Da könnte man in die letzten Kriege gehen, der letzten 30 Jahre, die auch von amerikanischem Boden und nicht nur von Arm, aber da muss man sagen, was waren das für Veranstaltungen, mit denen die Begründung geliefert wurde, jetzt müssen wir da einmarschieren? Wer definiert, was gut und böse ist? Der Mythos der erlösenden Gewalt nimmt an, dass mein, und das ist eine verführerische Macht, sagt Walter Wink, der Mythos der erlösenden Gewalt nimmt an, mein Grund, Gewalt anzuwenden, ist nicht nur gerechtfertigt, sondern er ist es auch wert, das Leben von anderen Menschen zu nehmen. Man könnte auch sagen, meine Erlösung, meine Befreiung wird auf Kosten vom Tod, vom Leben von anderen Menschen herbeigeführt. Die ganze Sache mit dem Mythos, die will ich euch jetzt an zwei Lehr- und Lerngeschichten versuchen zu illustrieren. Ich möchte die und das war für mich so ein erhellendes Ding, sie nebeneinander stellen. Diese Nebeneinanderstellung kommt aus dem Buch, weil ich sie vorher so noch nie wahrgenommen hatte. Und ich finde sie sehr erhellend. Die eine Schöpfungserzählung, die wir uns betrachten, die wir uns anschauen, ist die aus der Bibel. Und die andere Schöpfungserzählung ist die des babylonischen Schöpfungsmythos. Keine Sorge, also ich halte den kurz. Warum ausgerechnet diese Nebeneinanderstellung von diesen beiden, also die biblische ist klar, weil wir als Christen sagen, die Bibel ist für uns hier maßgebend. Und die andere ist, da folge ich eben Walter Wink, der sagt, diese babylonische Erschöpfungserzählung, diese Sache, die ist so typologisch für all die anderen Schöpfungsmythen, die kann sozusagen hier als Paradebeispiel exemplarisch herhalten. So, und jetzt schauen wir in die erste Schöpfungsgeschichte, Schöpfungsbericht in der Bibel. Und da ihr euch ja in der Bibel hervorragend auskennt, dachte ich, da muss ich jetzt einen langen Exkurs machen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, und es werde, und Gott sah, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also nur zur Erinnerung. Ein kurzer Überblick. 6 Schöpfungstage, Sie schildern die Schöpfung, und das ist wichtig. Sie schildern die Schöpfung als einen ordnenden Prozess. Die Schöpfung ist ein geordnetes Ergebnis. Gott schafft aus dem Tohu, das ist das Chaos, und dem Wabohu, das ist die Öde, auf Deutsch. Aber Gott schafft aus dem Tohu Wabohu, aus der formlosen Leere, könnte man auch sagen, aus der chaotischen Leere, das kann man sich nicht so richtig vorstellen, aber eine bewohnbare Welt. Gott schafft aus dem Tohu Wabohu eine blühende, eine Welt, in der es blüht und in der es fruchtbar ist und Leben gedeiht. Und die Schöpfungstage muss ich jetzt nicht durchgehen, angefangen von Erde bis hin zu Gott ruht am siebten Tage. Die Schöpfung ist, diese Schöpfungserzählung, wie sie die Bibel uns vermittelt, ist nicht mit dem siebten Tag abgeschlossen, sondern Gott wirkt weiter in dieser Welt. Das haben wir gestern schon mal ganz kurz angetippt. Einen Punkt will ich hervorheben. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Der Mensch, Adam, das hebräische Wort für Mensch, wörtlich ist ein roter Erdling. Also ihr seid rote Erdlinge, auch wenn ihr ein bisschen bleich ausseht. Aber hebräische Sprache, der rote Erdling namens, also Adam genannt, ist kein Name, sondern es ist eine Bezeichnung für ein Wesen. Gott schuf diesen Adam, diesen Erdling, weiblich und männlich. So steht das im Hebräischen. Adam, der Erdling, ist Gott ziemlich ähnlich, aber nicht im Äußerlichen, das wissen wir, nicht im Aussehen, sondern im Wesen. Das finde ich interessant. Die des Erdlings Autorität, des Erdlings Bestimmung, des Erdlings Lebensaufgabe, des Erdlings Verantwortung und des Erdlings Autorität, das ist sehr ähnlich dem, wie Gott geschildert wird. Die Ebenbildlichkeit des roten Erdlings besteht in der ihm von Gott gegebenen Autorität und Kompetenz. Also nicht in dem männlich und weiblich sein, sondern in dem Auftrag, in der Bestimmung, wozu Gott dieses Wesen männlich und weiblich geschaffen hat. Der Ausgangspunkt für diese Leben in dieser Bestimmung ist eine intakte Beziehung. Eine, man könnte auch sagen, harmonische Beziehung zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Das ist wie so ein Dreieck. Noch besser biblischer ausgedrückt, da Gott kreiert mit dem Menschen eine Shalom-Beziehung. So wie wir es gestern gesagt haben, ich freue mich, dich zu sehen. Freust du dich, mich zu sehen? Ist zwischen uns alles in Ordnung? Das ist der Ausgangspunkt in der Bibel. In diese Shalom-Beziehung, in diese Dreiecksbeziehung, ich freue mich, dich zu sehen, hat Gott eben den roten Erdling, den Adam, männlich und weiblich hineingestellt. Das ist die Ursprungssituation. Also merkt sie euch, ihr kennt die ja sowieso, aber ich muss die euch jetzt nochmal sozusagen mit einem Textmarker unterstreichen. Adam, männlich und weiblich, ist das Gegenüber und der Mitwirkende Gottes in dieser Welt, die weiterentwickelt wird. Und diese Schöpfungserzählung, diese Schöpfungsgeschichte, wie wir sie in der Bibel vorfinden, die macht deutlich dieses Shalom-Verhältnis und diese Kompetenz, die Gott seinem Geschöpf gibt, also uns gibt, die kann ein roter Erdling alleine nicht wahrnehmen. Das erzählt die Schöpfungsgeschichte ja auch. Die kann ein Einzelner nicht wahrnehmen, diesen Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren, sondern das geht nur miteinander. Also deshalb sind wir aufeinander angewiesen. Wir sind einander, ja, wir ergänzen einander, wir sind füreinander da. Und in biblischen Zeiten wurden Könige und Kaiser, zum Beispiel in Ägypten oder in Rom, verstanden als: Du König bist das Bild Gottes. Du König bist der eingesetzte Repräsentant Gottes. Das war im israelitischen Umfeld die gängige Auffassung. Und was sagt uns die biblische Schöpfungsgeschichte? Dass der Mensch, nicht der König, sondern der rote Erdling, alle Repräsentant Gottes sind. Nur im Zusammenwirken der Menschen wird dieses Gottes Wesen und Willen repräsentieren auf der Erde, nur im Zusammenwirken wird das verwirklicht. Also, und daraus ergibt sich eine Schlussfolgerung, nämlich, wenn das so ist, dass das nur im Zusammenwirken die Menschen Gott repräsentieren auf dieser Erde, dann ist die Schlussfolgerung, kein Erdling darf einen anderen Erdling beherrschen. Und keine Gruppe von roten Erdlingen darf über eine andersfarbig rote Erdlingsgruppe herrschen. Das ist die Schlussfolgerung darin. Also Herrschaft übereinander ist unbiblisch, sondern es gibt einen Herrn und Gott und dem unterstehen alle in gleicher Weise. Und da sind also alles, was sich irgendwie in Rassismus und Nationalismus und sonst was in wir sind besser als die anderen äußert, ist unbiblisch. Also noch einmal, wir haben diese Repräsentationsfunktion, diese Mitwirkungsaufgabe, darf ich den Satz noch fertig machen? Die wird uns von Gott gegeben im Sinne eines Kooperationsauftrages, und das heißt, die Erde zu bebauen und zu bewahren und weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. So.
Also dieser Aspekt von wegen, dass man nicht übereinander herrschen soll, das wird nur stark unterstützt durch die Geschichte auf dem Volk Israel, ne? Die sich ja diesen König wünschen und unbedingt einen König haben wollen.
Genau.
Du kriegst den König und dann geht alles im Volk.
Genau. Ja. Und das Dilemma ist ja an dieser das ist ja eine elende Entwicklung, weil die hatten Richter, die waren ja in Sippen organisiert, das wisst ihr. Und im Grunde genommen, das ist natürlich nicht vergleichbar mit unserer Zeit und Kultur, aber im Grunde genommen wird hier das erste Mal eine zentralistische hierarchische Zwischenebene eingezogen, während die Sippe ja, da kann man natürlich auch sagen, die ist hierarchisch, aber das ist was anderes als der König, weil mit dem König, und das kommt ja dann dazu, wird ja gesagt, also wenn ihr einen König wollt, dann habt ihr ein stehendes Heer und habt entsprechende Kosten und. Da läuft genau dieser Mythos, den wir jetzt nur angucken, der läuft genau ab. So, also, herrscht über Gottes sehr gute Schöpfung, gestaltet sie weiter, entwickelt sie weiter, beutet sie nicht aus und rottet sie nicht aus, aber und so weiter. Das ist der Punkt, den wir hier, oder dem ich den biblischen Teil jetzt erstmal abschließe. Okay, jetzt habe ich schon mal große Ladung über euch ausgegossen. Vielleicht mal durchschnaufen. Vielleicht könnt ihr am Tisch mal kurz austauschen. Was was an dieser Schöpfungsgeschichte, die ihr ja in- und auswendig könnt, ich meine, das ist mir schon klar. Aber wenn man sie mal unter dem Aspekt des Friedensgedankens, sagt nichts mehr. Ja, gehen wir weiter. Gehen wir auf die Folie da. Warum geht? Vielleicht mal einfach so ein paar Minuten kurzer Austausch, weil es vielleicht nicht so gewohnt ist, die Geschöpfungsgeschichte unter dem Aspekt von Friedenskultur zu betrachten, aber hier mal eine Gelegenheit, ein paar Gedanken auszutauschen. 5 Minuten und dann machen wir mit der nächsten Geschichte weiter. Gibt es aus eurem Austausch einen Aspekt, den ihr gerne hier in die Runde einbringen wollt? Rückfrage, Ergänzung zu diesem, was ihr ausgetauscht habt oder was ich gesagt habe?
Beispiel, wenn zum Beispiel Gewalt anwenden, wenn es ums Überleben geht. Weil ich habe das Beispiel gebracht, unser ganzer Tisch sitzt auf sinkendem Boot, es gibt einen Rettungsring, natürlich will ich einen Rettungsring für meine Ehefrau geben. Und ist das die christliche Lösung? Wir streiten uns mit, wir gehen alle mit dem Boot.
Ja. Das sind. Also wenn du dieses Beispiel nimmst, das entscheidet sich im Boot mit den Leuten, die da sitzen. Ich denke nicht, dass man das theoretisch lösen kann. Ich verstehe natürlich jetzt auch aufgrund von unseren politischen und kriegerischen Zeiten, da sind jetzt so Fragen im Raum wie ist das jetzt mit der Ukraine und Russland und es gibt ja noch mehr Kriege und so weiter. Ich bitte euch, diese Fragen mal noch so ein bisschen zurückzustellen. Für heute Nachmittag werde ich, also ich liefere sowieso jetzt hier nicht Deko allen Antworten, aber wir werden uns um diese versuchen, den Fragen mal noch ein bisschen nachzugehen am Nachmittag. Also da geht es dann um die Praxis. Jetzt möchte ich eigentlich lieber erst noch mal versuchen, hier mit euch zu betrachten, was sind denn die Dinge, die sozusagen im Hintergrund stehen, die uns bestimmen oder so, oder von denen wir uns leiten lassen. Also wir im Grunde genommen, das, was wir hier heute Morgen angucken, da geht es um, was sind unsere Werte, was sind unsere tiefsten Überzeugungen, wofür stehe ich? Da geht es um christliche Identitätsfragen. Also wir behandeln die jetzt nicht alle oder so, aber das ist ein Teil davon. Und in der Krise, egal welche Krise, handeln wir entsprechend unserer tiefsten Überzeugung. Und deshalb würde ich gerne erst diese Frage von welchen Werten und welchen Leitvorstellungen, welchen Leitbildern, was verinnerlichen wir als tiefste Überzeugung in unserem Christsein, das würde ich gerne erst betrachten und dann in die nächste Fragestellung gehen.
Ja, also ich glaube, dieser Aspekt von diesem Herrschen, also die Erde untertan, das ist schon ein großes Leitmotiv in der Christenheit und eine Rechtfertigung auch, für diverse Ansichten. Und was es dann nur auf die Spitze treiben müsste, dann ist halt diese Ausrottung der Kanaaniter sicherlich auch so ein Punkt. Das ist sehr kontroversiell gesehen. Wieder ganz oft das Vorwurf, was soll das für ein gerechter Gott sein, der das zulässt und so.
Ja.
Geht es ja dann ans Eingemachte. Gleichzeitig wird das ja, glaube ich, auch gerne als Rechtfertigung genommen, weil sozusagen, ist ja noch diesem Mythos entsprechend, das Böse, also der Gute, die Böse mit Gewalt besiegt.
Ja, genau.
Und man hat schon das Gefühl, dass das ein starkes Narrativ in Amerika ist.
Ja, eindeutig, ja.
In Amerika. Ja. Wobei jetzt in dieser ganzen, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz auf die Ukraine komme,
okay.
Aber ich finde es interessant, das ist ja jetzt mit Corona ist das ja ein großes Thema geworden, wir haben auch einmal gemerkt, in den Gemeinden, da gibt es das Extrem und das Extrem. Und du denkst, das gibt es ja wohl nicht. Also,
mhm.
Und es liegt viel daran, wo beziehe ich meine Informationen her, in welcher Phase bewege ich mich denn.
Ja.
Und jetzt auch in diesem ganzen Ukraine-Geschichte haben wir wieder diese zwei Blasen.
Ja.
Da gibt es diese Anhänger von dieser russischen Seite, ja, die Russland ist in die Ecke gedrängt, bla bla, gibt verschiedenste Begründungen und dann diese westliche Sicht. Ja.
Mhm.
Und irgendwie, also es ist so viel, mir fällt halt auf, dass gerade in unserer Christkultur so viele Aspekte vorkommen, die überhaupt nichts mehr mit unserer Glaubensbasis zu tun haben. Und die aber dann meinungsbildend sind.
Ja.
Ja, oder die eben nicht einmal mehr am Schöpfungsbericht oder was sich Bezug genommen wird, sondern irgendwelche Informationsblasen,
ja.
Die halt irgendwie einen christlichen Anstrich haben, wo ich meine Informationen herstelle und das würde dann auch rein.
Das, ich laufe dir nicht weg, sondern. Ich nutze das mal als einen kleinen Werbeblock. ich habe mal ein Buch geschrieben, Selbstführung in stürmischen Zeiten, wie wir krisenfester und konfliktfähiger werden. Da gibt es ein Kapitel drin, wo es, oder nicht nur ein Kapitel, aber da geht es auch darum, in Krisenzeiten, wenn die Ängste hochgehen und die Spannungen steigen, dann gibt es eine Tendenz, dass wir einfache Antworten haben wollen. Und was uns in unserer Zeit und Gesellschaft zunehmend abhanden kommt, ist das, was manche schlauen Leute Ambiguitätstoleranz nennen. Das steht nicht in diesem Buch, die Ambiguitätstoleranz, aber im Grunde genommen, also was heißt das? Wir haben verlernt, wieder Unterschiedlichkeiten, auch Widersprüchlichkeiten auszuhalten. Und deshalb gibt es Blasenbildungen, in denen wir uns selbst bestätigen. Und was wir brauchen und was so schwer ist in unserer Zeit, ist, dass wir sozusagen die Zwischentöne zulassen. Und es ist sehr viel schwarz-weiß, also ein typisches Zeichen für ein hohes Maß an Ängsten, an Spannungen. Ich nenne das in meinem Buch Angstspannung, neues deutsches Wort, ist, dass man einfache Antworten will und eine schnelle Lösung will. Je kritischer eine Situation ist, desto stärker ist der Ruf nach einfachen Antworten, schnelle Lösungen, sogenannte starke Leute. Genau, dahinter steht Sicherheitsbedürfnis. Genau. Und wenn wir in unseren Gemeinden einen Beitrag dazu leisten können, dass wir Unterschiedlichkeiten aushalten, und dass wir lernen, oder dass wir uns vergegenwärtigen, was sind unsere tiefsten, auch aus der christlichen Überzeugung gewonnenen Werte. Und die sind maßgebend. Und wir müssen uns ein Stück weit entkoppeln von Stimmungsmachen, von ja, ich lasse es mal dabei, ich wollte jetzt keinen. Aber das ist echt eine Herausforderung. Und Friedensarbeit, also ich meine, vielleicht kriege ich morgen auch in der Predigt nochmal irgendwie so einen leichten Hauch in die Richtung. Friedensarbeit fordert uns nicht nur in der Frage, um was mache ich, wenn einer auf mich zielt, sondern es fängt viel, 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 viel früher an. Es fängt damit an, dass wir uns hier zusammensetzen und reflektieren, von welchem Bild will ich mich leiden lassen? Was soll mein Handeln bestimmen, mein Denken? Also jetzt fange ich an zu predigen, aber ich versuche mal in die nächste Geschichte zu gehen. Ist das okay? Ja.
Das Umsetzung meiner christlichen Werte mich ins Martyrertum bringen.
Ja.
Denn wenn ich mich nicht wehren darf, in dem Sinne Gewalt anwenden, dann bleibt ja nur nichts tun und zum Martyrertum.
Also dazu hätten wir heute Nachmittag noch ein paar Alternativen. Ja, ich glaube, es ist nicht, also ich finde das ein wichtiges Stichwort, Martyrium. Und ich lade euch heute Nachmittag ein, einen Text zu lesen, den ich extrem beeindruckend finde, wo es im Grunde genommen im Hintergrund auch um diese Frage geht. Aber wir müssen ja das Martyrium nicht suchen. Und es geht auch es geht ja nicht darum, entweder die Gewalt erleiden oder selbst gewalttätig zu werden, sondern aber das ist heute Nachmittag das Thema. Was gibt es denn für Alternativen? Gibt es die und wie entwickeln wir die? Also das müssen wir noch ein bisschen zurückhalten. So, jetzt. Ist das okay? Wollt ihr erst nochmal aufstehen und euch frisch machen? Und dann steigen wir in die nächste Geschichte ein? Ist gut, ja? Also um Viertel nach steige ich mit der nächsten Geschichte ein, egal wer hier sitzt. Okay, da die Kaffeemaschine läuft noch, gell? Damit wir vor 2 Uhr Mittagessen kriegen, ne? Machen wir jetzt weiter. Ich würde jetzt gern mit euch diesen babylonischen Schöpfungsmythos betrachten. Und dann kann man sich fragen, wieso der? Die eine Erklärung habe ich vorhin genannt, weil Walter Wink sagt, das Ding ist so typologisch für alle Schöpfungsmythen, dass man den gut hernehmen kann. Die andere Begründung ist, die Israeliten, die diese Schöpfungsgeschichte, die biblische Schöpfungsgeschichte gekannt haben. Man kann davon ausgehen, da gibt es natürlich, da streiten sich auch die Theologen drunter und die Gelehrten und weniger und mehr Gelehrten und so weiter, das wollen wir hier nicht vertiefen. Aber man kann davon ausgehen, dass diese, ich sag's mal so, alten Geschichten des Volkes Israel, dass die viele Generationen hin überwiegend mündlich überliefert wurden. Und irgendwann hat man angefangen aufzuschreiben und die Dinge festzuhalten. Und jetzt kommt der Punkt, man hat sehr viel in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft aufgeschrieben. Warum? Weil das eine Zeit war, in der alle Sicherheiten dahin waren. Die ganze heuchlerische Frömmigkeit des Volkes war entlarvt, die ganze Sicherheit war dahin. Alles war in Trümmern und die Elite des israelitischen Volkes lebte in Babylon und dort besannen sie, saßen sie an den Bächen und an den Flüssen und so, ne? Ja, genau. Und dort haben sie sich erinnert und haben Dinge festgehalten. Dort sind die Synagogen entstanden und so weiter und so fort. Das, was wir heute in Gottesdienstform auch haben. Und in dieser Zeit, deshalb, die leben in einer Zeit, wo sie in heidnischem Umfeld leben und diese babylonische Schöpfungsgeschichte war, die kannten die. Und die kannten ihre eigene Schöpfungsgeschichte auch. Aber da wird die festgehalten. Und deshalb finde ich das auch interessant, das aus dieser geschichtlichen Perspektive die Dinge mal nebeneinander zu halten. So, jetzt fangen wir auch wirklich an damit. Eine Triggerwarnung. Passagen des folgenden Textes können verstörend wirken. Im babylonischen Schöpfungsmythos, wie wird dort über die Entstehung der Welt und der Menschen und über Gott nachgedacht und was bedeutet das? Das ist die Frage für den nächsten Abschnitt. Ich erzähle euch, also die ist wahrscheinlich aufgeschrieben worden um 1000, also möglicherweise oder wahrscheinlich eben, wenn die israelitische oder die biblische Schöpfungsgeschichte in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft fixiert worden ist, schriftlich, dann, aber das ist jetzt eigentlich ein unwichtiges Detail. Also, eine kurze Zusammenfassung dieser babylonischen Schöpfungserzählung. Da gibt es einen Vatergott Apsu und eine Muttergöttin Tiamat. Und die bringen weitere Götter hervor, Götterkinder. Und wie das mit Kindern so ist, die jungen Götter tollen so laut herum, dass die älteren Götter es denen zu bunt wird. Und sie beschließen, dieses Pack zu töten, um in Ruhe schlafen zu können. Also ich sage, was? Die jüngeren Götter entdecken aber den Plan, bevor die älteren Götter ihn umsetzen können. Und sie töten Apsu, also diesen Vatergott. Seine Frau Tiamat, auch als Chaosdrache geschildert, schwört daraufhin Rache. Aus Furcht vor ihr, und also vor Tiamat, wenden sich die aufrührerischen jungen Götter, dieses Pack also, zu ihrer Rettung an Marduk. Das ist der jüngste von diesen Götterkindern. Und dieser handelt also mit den Göttergeschwistern sozusagen einen hohen Preis aus. Wenn er Erfolg hat, dann muss ihm die unumstrittene Führungsrolle in der Götterversammlung eingeräumt werden. Und nachdem er dieses Versprechen erzwungen hat, fängt er Tiamat in einem Netz, treibt ihr einen bösen Wind in die Kehle und schießt einen Pfeil ab, der ihren aufgeblähten Bauch platzen lässt und ihr Herz durchbohrt. Also es ist keine schöne Geschichte. Und dann, es kommt noch schlimmer, dann spaltet er ihren Schädel mit einer Keule und verteilt ihr Blut auf die entlegenen Stellen. Also dieser. Er legt ihre Leiche ausgestreckt auf den Boden und erschafft daraus den Kosmos. Tiamat hatte Komplizen für diese Arbeit oder was auch immer unter den anderen Göttern. Und diese, der Marduk hat diese Komplizen, dieses Chaosdrachen, also die ihre Kinder da umbringen wollte. Marduk hatte diese Komplizengötter von Tiamat eingesperrt. Nach der Erschaffung der Welt, aus dem Leichnam, beschweren diese Komplizen von Tiamat sich über schlechte Versorgung im Gefängnis. Und daraufhin wird einer der gefangenen Götter, sozusagen exemplarisch, von Marduk hingerichtet, weil der sich beschwert. Und aus dessen Blut erschafft Marduk die Menschen. Und diese Menschen sind Diener der Götter. Diese Menschen, es sind keine Menschen, die Würde und Ansehen haben, sondern das sind Menschen, die für die niedrigen Aufgaben zuständig sind. Soweit diese Geschichte, diese Erzählung des babylonischen Schöpfungsmythos. Viel Blut und viel Gemetzel und ziemlich unappetitlich. Und lasst uns aber mal überlegen, was an diesem Mythos, was dieser Mythos eigentlich vermittelt, was sozusagen die Lerngeschichte ist da drin. In der Bibel, die haben wir zuerst betrachtet und die tue ich jetzt nochmal hier kurz, kann ich das? Ja, jetzt komm. Okay. Also hier ist die Schöpfung eine gewalttätige Handlung. Ich glaube, ich hätte die andersrum. Ja, egal. Bleiben wir bei dem Gilgamesch. Die Schöpfung ist eine gewalttätige Handlung. Am Anfang, also Tiamat symbolisiert als Chaosdrache, die ist ja älter als der Marduk und diese Ermordung diese Erschaffung der Welt aus dem Kadaver von Tiamat, die Lärmgeschichte ist, das ist eigentlich der Punkt, die Ordnung wird durch Unordnung hergestellt. Das Böse geht dem Guten voraus. Das Böse geht dem Guten voraus. Die Götter selbst sind gewalttätig. Und das Böse wird mit Gewalt bekämpft. Und das kann nur mit Gewalt besiegt werden. Und indem Marduk Tiamat ermordet, erschafft er also die Welt aus ihrem Kadaver. Und von daher ist die Ordnung der Welt aus einer gewalttätigen Handlung heraus. Die Götter selbst sind gewalttätig und das Böse geht dem Guten voraus. Wenn wir diese Geschichte, Menschen werden aus dem Blut eines hingerichteten Gottes erschaffen. Was ist der Status der Menschen hier? Wenn wir das mit der biblischen Vorstellung vergleichen, dann haben wir es nicht mit einem bösen Gott zu tun, der sozusagen seine Kinder umbringen will und so weiter, sondern ein guter Gott, der eine gute Schöpfung erschafft. Das Chaos gibt es in der Bibel auch, genauso wie dort dieses Tohuwabohu, das am Anfang herrscht. Das widersetzt sich aber nicht der Ordnung, die hier geschaffen wird. In der Bibel geht das Gute dem Bösen voraus. Gott erschafft Adam nicht als seine Diener, sondern als seine Gegenüber, als Mitwirkender an der Schöpfung. Und noch etwas ist ganz anders hier in der biblischen Schöpfungserzählung als sonst in diesen Schöpfungsmythen. Weder das Böse noch die Gewalt sind Teil der Schöpfung. Weder das Böse noch die Gewalt sind Teil der Schöpfung. Das Böse und die Gewalt sind keine Wesensmerkmale Gottes. In dem babylonischen Mythos ist das ein Merkmal der Götter. Das Böse und die Gewalt sind nicht von Gott geschaffen. Das Böse und die Gewalt entstehen vielmehr in der Bibel durch Zielverfehlung, also Sünde. Aufgezeigt in den Urgeschichten, aufgezeigt an dem ersten Menschenpaar mit Hilfe der Schlange und so weiter. Und nochmal anders gesagt, der biblische Schöpfungsmythos, der schildert eine von Grund auf gute Wirklichkeit. Diese gute Wirklichkeit, die von Gott geschaffen ist, die wird aber korrumpiert. Die wird kaputt gemacht. Und zwar durch die freie Entscheidung der Erdlinge. Im Gilgamesch-Epos ist Gewalt okay. Gewalt ist kein Problem, sondern die Lösung. Gewalt wird verstanden als Urgegebenheit im Gilgamesch-Epos, als Teil der Schöpfung. Und deshalb, weil Gewalt, auch die Götter gewalttätig sind, ist das normal und ist das normativ, ist es gerechtfertigt. Und Gewalt ist eine Problemlösung. In der Bibel wird die Gewalt zum ersten Mal als ein Problem deutlich gemacht, das nach einer Lösung verlangt. Also es ist nicht die Lösung des Problems, sondern in der Bibel wird die Gewalt dargestellt als, das braucht eine Lösung. Die Gewaltbereitschaft, die Fähigkeit zur Gewalt. Und in der Tat wird die Lösung initiiert durch Gott, durch Gottes Wirken. Das ist für mich sehr deutlich schon in der Kain und Abel-Geschichte zu sehen. Also mit wem redet Gott? Mit dem, der gewaltbereit ist. Wen spricht Gott an und sagt, wenn du, warum entgleisen dir die Gesichtszüge und so weiter, du aber kannst über die Sünde herrschen. Also Gott spricht den Menschen an und sorgt sozusagen oder versucht für eine Lösung des Problems, zu einer Lösung des Problems zu helfen und sagt, nee, das ist die Lösung. Aber die Geschichte zeigt uns, wie wenig wir Menschen auch oft bereit sind, auf Gott zu hören. Die Gewalt des Menschen oder der Gewalt des Menschen setzt Gott eigentlich Zuwendung entgegen. Erlösende Zuwendung. Das ist das Bemühen Gottes in der Kain- und Abel-Geschichte. Und das kann man überall wieder in der Bibel weiterfinden. Gott sucht das Gespräch. Gott bleibt in Beziehung mit seinen Geschöpfen. Gott will den Menschen sozusagen vor sich selbst retten. Das böse Tun dämmt Gott ein, indem Gott die Lebenszeit der Menschen begrenzt. Gehört alles in diese ersten 12 Kapitel von Genesis. Also der Tod begrenzt sozusagen die Potenz zur Gewalt und zum Bösen. Gott verhält sich gemeinschaftstreu. Gott verhält sich barmherzig, indem er Menschen, die sich ihm entfremden, nachgeht und sie schützt, also Kains Mal zum Beispiel, und bewahrt. Gott redet mit Kain, das hatte ich eben schon gesagt, um ihn von seinem Hass und seinem Zorn abzubringen. Das ist Kains Mal als Schutzzeichen. Gott setzt dem Gottlosen in vielfältiger Weise gewalttätigen Treiben auf der Welt ein Ende, aber er gibt trotzdem seine Menschen nicht auf. Gott setzt auf erlösende Zuwendung. Das ist eigentlich eine Botschaft, die sich quer durch die Bibel findet. Gott setzt auf erlösende Zuwendung. Und wenn wir diese zwei Lerngeschichten, so nenne ich sie mal, wahrnehmen. Die biblische ist uns vertraut. Die andere, die babylonische, vermutlich in ihrer eigentlichen Erzählung weniger. Aber die Frage kann man natürlich stellen, welche Botschaft hat sich denn bei uns durchgesetzt? Ist das, was der babylonische Mythos erzählt, nicht in Wirklichkeit die Erzählung, die bis heute immer und immer wieder erzählt wird, die bis heute immer und immer wieder geglaubt wird? Was lernen wir aus einem Vergleich von diesen beiden Schöpfungserzählungen? Was können wir lernen? Die eine Einsicht, Gott setzt nicht auf erlösende Gewalt, sondern auf erlösende Zuwendung. Und zum anderen können wir uns fragen, welche Erzählung schenke ich mehr Glauben? Dem Mythos von der erlösenden Gewalt oder dem biblischen Zeugnis eines erlösenden, sich zuwendenden Gottes? Was wirkt in unserer Zeit? Ich glaube, das ist relativ leicht zu beantworten. In unserer Zeit und Gesellschaft wirkt der babylonische Mythos deutlich. Was wirkt in unseren christlichen Überzeugungen? Was wirkt in unserer in dem, wo wir sagen, das ist die tiefste Überzeugung, der will ich entsprechen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und ich habe jetzt ein paar Fragen an euch. Und ich bitte euch, die mal... Ich habe hier vier Gruppen oder vier Fragen. Vielleicht können wir das auch so machen, dass ihr jetzt die Zeit bis um 12 Uhr noch nutzt, um euch mal zu einer Frage zu treffen. Also die eine Frage wäre, mir ist egal, zu welcher Frage ihr euch am liebsten jetzt mal austauschen würdet, aber vielleicht trefft ihr euch, sagen wir mal, die Gruppe 1 da hinten, die Gruppe 2 dort, die Gruppe 3 hier und die Gruppe 4 hier. Machen wir es mal so, 1, 2, 3, 4. Und ihr entscheidet euch, zu welcher Frage ihr gern mal mit anderen reden würdet. Also das heißt, ihr müsstet dann aufstehen und in irgendeine von den Ecken gehen. Die eine Frage ist, wo finde ich, womöglich sogar christlich fromm verbrämt, die babylonische Lerngeschichte wieder? In den Worten von Politikern, Wirtschaftsfachleuten, Medien, Kirchen und Religionsführern. Die zweite Frage, die zweite Gruppe, da hinten. Wo stehe ich zwischen diesen beiden Erzählungen? Also so, man muss das ja nicht als entweder oder sagen. Man kann ja hier sagen, das ist hier in der Ecke ist die babylonische, da ist die babylonische Sicht und hier ist die biblische. Wo, welcher bin ich denn? Was? Wo bin ich denn zwischen diesen beiden? Bin ich da total hier oder bin ich total da drüben oder bin ich hier in der Mitte und dann warum bin ich in der Mitte? Was zieht mich wohin? So, das wäre eine Möglichkeit zu fragen. Die dritte Frage, von welcher Lerngeschichte will ich mein Denken prägen lassen, mein Handeln? Was würde es für mich bedeuten, mich vom Mythos der Gewalt leiten zu lassen? Was würde das für mich bedeuten? Und das Gegenteil natürlich, was würde es für mich bedeuten, mich von der gewaltlos erlösenden Zuwendung Gottes leiten zu lassen? Wenn das sozusagen, und wir reden jetzt nicht von einer ethisch-moralischen Zusatzausstattung, die man halt auch mal vertreten kann, sondern wir reden hier von Grundwerten. So nach dem Motto, wofür wäre ich bereit zu sterben? Wofür wäre ich bereit zu sterben? Das ist eigentlich die Frage. Oder wofür möchte ich bereit sein? So, also vier Fragen. Eins, zwei, drei, vier. Trefft euch da, wo ihr sagt, darüber würde ich jetzt gerne mal reden. Was war das?
Am besten in der Reihenfolge.
Gerne. Ja, es reicht vielleicht die Zeit jetzt nicht, aber ihr könnt euch die Fragen ja merken und könnt sie wann anders wieder aufgreifen.